Beim so einer Sonntagpredigt an Ostern, da ist immer die Gefahr ganz groß, dass man was predigt, was schon ein paar Mal gepredigt wurde und dass die Leute dann gelangweilt sind. Und ich habe so eine Geschichte gehört von einem Prediger, der genau das getan hat. Er war als Evangelist im Reisedienst unterwegs viele Jahre, immer von Ort zu Ort gezogen. Und man sagt uns Evangelisten ja nach, dass wir immer nur ein, zwei Predigten hätten, weil wir sind ja ständig unterwegs, also niemand hört die gleiche Predigt zweimal. Also brauchst du dein Leben lang nur zwei Predigten, damit bist du glücklich, damit reist du von Ort zu Ort. Und so hat es dieser Evangelist auch gemacht und hat sich dann niedergelassen in der Gemeinde vor Ort, wo er dann irgendwann mal ein bisschen älter war und gesagt, die ganze Reiserei ist ihm zu viel. Und er hat eben immer nur noch seine ein, zwei Predigten gehabt und hat sich gedacht, komm, das ganze Konzept ziehe ich jetzt auch so hier durch in der Gemeinde. Und hat dann Sonntag für Sonntag die gleiche Predigt gehalten. Natürlich waren die Leute dann irgendwann mal genervt davon und gelangweilt von immer derselben Predigt. Und so haben sich die Ältesten und die Gemeindeleitung zusammengetan und haben sich beklagt bei dem Leiter dieses Gemeindeverbands. Hat gesagt, immer wieder die gleiche Predigt, immer wieder das Gleiche, muss das denn sein? Und saßen dann mit ihm zusammen und irgendwann hat der Gemeindeleiter oder der Verbandsleiter gefragt, naja, worüber hat er denn gepredigt? Dann haben sich die Ältesten so angeschaut und mit den Achseln gezuckt, so wie es oft, vielleicht geht es dir manchmal auch so, dich fragt jemand am Gottesdienst, wie war die Predigt? Ja, war gut. Worum ging's? Ja, so ging's denen auch. Und dann hat der Leiter von diesem Gemeindeverband gesagt, komm, dann lass ihn doch dasselbe Predigt nochmal benutzen. Und so ist manchmal die Gefahr, wenn man Ostern über so ein schönes Thema predigt, dass trotzdem manche sagen, das habe ich doch schon gehört, das kenne ich schon. Und ich habe heute als Thema, ihr seht schon im Hintergrund, ein brennendes Herz. Einer der bekanntesten, vielleicht der beliebtesten Bibelverse. Und dennoch ist mein Gebet heute Morgen, dass jeder von uns ein bisschen was davon mitnimmt, jeder von uns vielleicht was Neues hört oder was Altes wiederentdeckt, was wir schon vergessen haben. Und ich habe gedacht, ich mache zum Einstieg mal eine kleine Umfrage mit euch, nämlich über das gefährlichste Tier der Welt. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch schon. Es ist nicht von mir. Aber was denkt ihr denn, was ist das gefährlichste Tier der Welt? Ich habe einfach mal so drei Tiere mal mitgebracht hier. Könnte es ein Krokodil sein? Oder ein kolumbianischer Giftfrosch? Oder eine Königskobra? Oder vielleicht was ganz anderes. Was denkt ihr denn? Nilpferd? Eine Mücke? Okay, wieso eine Mücke? Wegen Malaria? Könnte auch sein. Okay, Nilpferd sicherlich. Wenn man ein bisschen in Afrika unterwegs ist, weiß man, dass es unheimlich aggressive Tiere sind. Der innere Schweinehund, ja. Der ist auch sehr gefährlich. Und ich habe mir noch Vorschläge? Tiger, okay. Ich glaube, dieses kleine Tier hier ist das gefährlichste Tier der Welt. Der Osterhase. Das gefährlichste Tier. Und jetzt denkst du, ja, warum ist denn der Osterhase das gefährlichste Tier der Welt? Sterben da so viele Allergiker an dem Fell von den Haaren oder verschlucken die Eier oder sowas? Das Gefährlichste an diesem Osterhasen ist, dass er uns von dem Eigentlichen ablenkt, worum es in Ostern eigentlich geht. Und dass es schafft, die ganze Welt mit kleinen Schoko-Osterhasen davon abzulenken, von der eigentlichen Botschaft, davon abzulenken, worum es eigentlich geht an Ostern. Und nicht dafür, dass Jesus gestorben ist für ein langes Wochenende oder die Geburt von Adam und Eva. Wenn du mal fragst, was denn Ostern eigentlich bedeutet, da bekommst du ja die absurdesten Antworten. Und deshalb ist der Osterhase das gefährlichste Tier der Welt, weil er uns ablenken kann von der eigentlichen Botschaft, die Jesus gepredigt hat. Und deshalb möchte ich euch mit reinnehmen, jetzt an Ostern zu dieser eigentlichen Botschaft, wo es eben nicht um Hasen und Eier geht, sondern um die Auferstehung und den Tod von Jesus. Und ich habe diese Predigt in drei Teile gegliedert, für alle, die mitschreiben. Das erste Teil, Teil 1, ist, als das Feuer erlosch. Zweite Teil, wie das Feuer neu entfacht wurde. Und der dritte Teil, wie das Feuer am Brennen gehalten wird. Und jetzt denkst du vielleicht beim ersten Mal beim Thema Feuer, naja, Feuer, das ist ja nicht nur was Positives. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, bei uns brennt's in der Straße, dann würdest du auch nicht sagen, Mensch, das ist ja schön, dass es bei euch mal wieder brennt, das ist ja richtig schön. Das ist ja richtig, da fühle ich mich richtig heimelig, richtig wohl, wenn da irgendwo ein Haus brennt. Feuer hat ja immer irgendwie auch was Bedrohliches, was Gefährliches. Und wenn du nicht gewohnt bist, nicht 20 Jahre christlichen Hintergrund hast, dann ist das Wort Feuer erstmal was, was vielleicht auch negativ ist, wo du erstmal fragst, was soll denn an Feuer jetzt schon Positives sein? Und ich glaube, es gibt eine negative Form von Feuer, aber es gibt auch eine positive Form. Und eine von diesen Erlebnissen mit einer negativen Form von Feuer, das hatte ich vor einigen Wochen in Uganda bei dieser Veranstaltung. Wir haben dort gepredigt in Uganda über mehrere Tage hinweg, haben eine Open-Air-Veranstaltung gehabt und es war gigantisch zu sehen, was Gott getan hat. Es sind Zeichen und Wunder passiert. Ich habe ein 11-jähriges Mädchen neben mir gehabt, die zum ersten Mal oder seit Jahren wieder hören konnte, wo Gott die Ohren geöffnet hat, die taub war über mehrere Jahre hinweg. Ich habe gesehen, einen Mann, der hat einen Autounfall gehabt, konnte 20 Jahre seinen Rücken nicht mehr bewegen ohne Schmerzen, war von einem Moment auf den nächsten geheilt. Ganz viele Menschen wurden befreit von unreinen Geistern. Also wirklich die Kraft Gottes ganz massiv am Wirken bei der Veranstaltung. Und am Sonntag danach, also wir hatten bis Samstag die Veranstaltung, am Sonntag ruft jemand und einen unserer Pastoren an, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Der Pastor Otim geht ran und es ist ein Hexenmeister, ein Witch Doctor, wie sagt man auf Deutsch, Hexenmeister oder Zauberdoktor, ist am Telefon und sagt, mein ganzer Körper, alles brennt wie Feuer, alles tut mir weh, ich brauche Hilfe, kannst du nicht kommen und für mich beten? Also ich weiß nicht, ob er jetzt selber bei uns bei der Veranstaltung war, aber irgendwie hat er mitbekommen, dass da was passiert ist, dass da Menschen geheilt wurden, dass Menschen auch befreit wurden von dämonischen Kräften. Und so ruft dieser Hexenmeister, dieser Zauberdoktor, ruft an beim Pastor. Mein ganzer Körper brennt wie Feuer, alles tut weh, ich brauche Jesus. Und ich dachte, das ist ja eine Einladung, hätte ich auch mal gerne so eine Einladung am Telefon. Der Pastor Otim ist gleich hingegangen zu dem Mann, hat mit ihm gebetet, hat mit ihm geredet, hat ihm die Hände aufgelegt und von einem Augenblick auf den nächsten ist er komplett geheilt, alle Schmerzen sind weg und dieser Hexenmeister gibt sein Leben Jesus. Halleluja. Also mich begeistert sowas zu sehen, wie jemand, der über Jahrzehnte hinweg im Okkulten drin war, in Zauberei drin war, sein Geld verdient hat mit Talismännern und Amuletten und Zauberei und schwarzer Magie. Und eine Begegnung mit Jesus und dieses negative Brennen, dieser negative Schmerz hört auf von einem Moment auf den nächsten. Aber ich glaube, dass es was gibt, was eben nicht so ein negatives Brennen, so ein schmerzhaftes Brennen ist, wo es Brandwunden gibt, sondern ich glaube, das Feuer, es spricht auch von Leidenschaft, es spricht von Wärme, spricht von Energie, spricht auch von Geborgenheit. Und von genau so einem Feuer spricht auch die Bibel, von einem Feuer, das in uns drin eine Leidenschaft entfacht, das in uns drin auch Hingabe und einfach Begeisterung auslöst und das Gott uns auch schenken will. Und ich glaube, die ersten Jünger waren ja wirklich begeistert von Jesus. Die haben ihr Leben aufgegeben, die haben alles aufgegeben, um irgendwie Jesus nachzufolgen. Und die waren feurig, die waren begeistert, die waren mit Jesus unterwegs. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo das Feuer erloschen ist. Und das feiern wir an Karfreitag oder wir denken dran an Karfreitag, an die Kreuzigung. Daran, dass Jesus gestorben ist. Und für die Jünger damals, das war ja das Ende von allem, das war das Ende von aller Hoffnung, von aller Begeisterung. So haben sie gedacht, ihr Traum, ihr Meister, ihr Lehrer, ist gestorben, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, für den sie alles aufgegeben haben, 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen sind und jetzt hängt er da am Kreuz, wird von den Römern öffentlich hingerichtet. Und das war ein Punkt, wo bei den Jüngern, bei den ersten Jüngern, sämtliche Hoffnung vorbei war und auch das Feuer und die Begeisterung vorbei war. Und ich glaube, wir als pfingstlich charismatische Gemeinden oder Gemeindeströmungen, wir sind ja ganz schnell dabei, so unseren Schwerpunkt auf die Auferstehung zu legen. Jesus ist auferstanden, er lebt und wir leben in dieser Dimension, dass Jesus heute lebt, dass er Kranke heilt, dass Jesus was tut. Und manchmal sind wir schnell dabei, so übers Kreuz so ein bisschen hinwegzugehen, weil wir so in dieser Dimension drin leben, dass Gott heute was tut. Und das ist eine riesengroße Stärke. Und ich darf mich selber als Pfingstler oder Charismatiker bezeichnen. Also ich rede nicht schlecht über andere. Ich sage, das ist eine riesengroße Stärke, die wir da haben, das zu betonen, dass Gott heute was tut, dass Gott heute real ist, dass Gott heute noch redet, dass Gott heute hier aktiv ist. Aber manchmal sind wir zu schnell, dann auch übers Kreuz wegzuschauen. Andere Strömungen so der christlichen Welt, die betonen ganz stark, dass Jesus gestorben ist. Das Kreuz ist der Mittelpunkt. Und ich möchte heute einfach mal ein paar Minuten mal dafür nehmen, auch wenn heute Ostern ist, nochmal einen Rückblick zu machen, was ist da eigentlich genau passiert? Was ist da passiert am Karfreitag, als Jesus hingerichtet wurde? Ich habe die Woche mal wieder The Passion angeschaut, die Passion Christi, dieser alte Film da von Mel Gibson. Und ich habe mir gedacht, als ich den Film so angeschaut habe, wo Jesus da hingerichtet wird, habe ich mir gedacht, das ist keine Hinrichtung. Der wurde nicht einfach nur hingerichtet, der wurde öffentlich zu Tode gefoltert. Und das ist was ganz anderes, wenn man so diesen normalen Jesus-Film anschaut, da denkt man, okay, der kriegt seine 2-3 Schläge und dann geht es ans Kreuz. Aber der wurde öffentlich, der wurde hingerichtet, der wurde zu Tode gefoltert, über Stunden, über 2 Tage hinweg zu Tode gefoltert. Das war nicht nur kurz irgendwie am Kreuz gestorben, 2 Atemzüge und dann war es vorbei. Das war die grausamste und schrecklichste Art, Menschen hinzurichten, die Menschen sich, jemals erfunden haben. Ich möchte einfach ein paar Fakten anschauen. Ich versuche es hier in einem Familiengottesdienst einigermaßen jugendfrei zu halten, was damals passiert ist. Aber einfach ein paar Fakten, um uns das bisschen vor Augen zu malen. Wenn du in der Bibel liest von der Kreuzigung, da wird meistens nur gesagt in einem Satz, und sie kreuzigten ihn. Ein Satz, sie kreuzigten ihn. Und damit war das Thema auch schon abgehandelt. Aber für die Leute, die das damals gelesen haben oder die es damals auch geschrieben haben, die wussten, was eine Kreuzigung ist. Die haben das gesehen, die haben das immer wieder öffentlich gesehen. Die mussten nicht viel dazu beschreiben. Aber wenn wir das heute lesen, dann wissen wir gar nicht, was heißt das eigentlich oder was steht da eigentlich genau dahinter. Deshalb möchte ich euch einfach mal ein paar kleine Fakten geben, was ist da passiert bei der Kreuzigung. So, das eigentliche Leiden von Jesus, das hat schon am Tag davor angefangen, nämlich in Gethsemane. Als er gebetet hat, als er sich da niedergekniet hat, überliefert uns Lukas, dass er schon Blut geschwitzt hat. Das heißt, er war so in Todesangst, er war so emotional überlastet, überfordert von dieser Situation, dass aus seinen Schweißdrüsen Blut rausgekommen ist. Das könnt ihr mal nachschauen, das gibt es tatsächlich in der Medizin, dass dann die Kapillaren in den Schweißdrüsen platzen und durch die Haut Blut rauskommt, weil der emotionale Druck auf Jesus so extrem war. Dann ging es weiter, schon bei der Verhaftung wurde er mehrmals geschlagen, schon am Abend, mitten in der Nacht bei dem Verhör wurde er verprügelt, wurde er, wenn er was Falsches gesagt hatte, wurde er von einem Soldaten ins Gesicht geschlagen. Und so ist er schon die ganze Nacht lang geschlagen, geprügelt worden. Am nächsten Morgen ging das Ganze weiter. Er mit blauen Flecken, die ganze Nacht nicht geschlafen, übermüdet, keinen Schluck Wasser zu trinken bekommen, ging es dann weiter zu dieser offiziellen Geißelung. Und bei dieser Geißelung, das war nicht einfach nur so eine normale Peitsche, so mit einem Lederstriemen oder sowas. Das war eine kleine Peitsche mit mehreren Striemen, wo vorne noch Metallstücke eingearbeitet waren. Und damit haben sie ihn ausgepeitscht, seinen ganzen Rücken zerfetzt, wenn man so will. Das ist wahrscheinlich die Haut nur in Fetzen runtergehangen vom Rücken. Und haben dann erst aufgehört mit der Geißelung, als Jesus kurz vor dem Tod war. Die Römer waren Experten da drin, genau den Zeitpunkt abzupassen, wie weit man so eine Person noch auspeitschen kann, ohne dass sie stirbt. Das heißt, kurz davor, kurz vor dem Kreislaufkollaps, kurz bevor er gestorben ist bei dieser Geißelung, haben sie aufgehört, ihn auszupeitschen und dann ging es erst weiter zur eigentlichen Kreuzigung. Die grausamste Art und Weise, wie man jemand öffentlich hinrichten kann. Dann hat er diesen 50-Kilo-Balken, diesen Querbalken vom Kreuz tragen müssen, über eine Strecke von 600 Meter raus nach Golgatha. Ist mehrfach kollabiert dabei, weil er einfach keine Energie mehr hatte, das weiterzutragen. Und irgendwann kommt dieser Nordafrikaner und hilft ihm, dieses Holz, diesen Querbalken weiterzutragen. Oben angekommen, an dieser Hinrichtungsstätte, nehmen sie Nägel und schlagen sie ihm durchs Handgelenk. Man denkt ja manchmal durch die Handflächen, Aber wenn man es durch die Handflächen schlagen würde, würden die einfach nur ausreißen, durch die Finger durch. Deshalb wird es hier durchs Handgelenk zwischen direkt an den Nerven vorbei durchgeschlagen. Das heißt, die Nerven, die hier drin sind, signalisieren die ganze Zeit über, signalisieren sie Schmerzen während der Hinrichtung, während dieser offiziellen und öffentlichen Kreuzigung. Als nächstes kommt dazu, wenn ein Mensch so am Kreuz hing und auch als Jesus da am Kreuz hing, das ganze Gewicht, der ganze Gewicht hängt alles über die Arme am Brustkorb. Das heißt, es wird fast unmöglich, irgendwie zu atmen. Und mit aller Energie versucht man dann, noch die letzten Atemzüge zu kriegen. Und wahrscheinlich war es auch in diesem Zeitpunkt, wo Jesus noch diese letzten Atemzüge noch mit aller Kraft geholt hat, wo dann diese letzten Worte von ihm überliefert wurden. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu detailliert und allzu brutal. Ich glaube, man könnte es noch viel, viel brutaler darstellen, noch viel, viel detaillierter. Aber ich glaube, wir als gerade auch als pfingstlich-charismatische Welt haben es manchmal auch verlernt, uns auch mit Leiden auseinanderzusetzen. Ich weiß, der Ostersonntag ist nicht prädestiniert dafür, weil es um die Auferstehung geht. Aber einfach, um uns auch das anzuschauen und auch in unserem Leben lernen, mit Leiden umzugehen. Wo die Jünger das so gesehen haben, wie Jesus da gestorben ist, noch die letzten Atemzüge getan hat. Die meisten von ihnen waren schon weggerannt. Johannes war der Einzige, der noch live direkt am Kreuz dabei war und es mit angeschaut hat. Wo die Jünger das mitbekriegt haben, ihr Chef, ihr Meister ist offiziell zu Tode gefoltert worden, vor aller Öffentlichkeit. Die waren verängstigt, die waren eingeschüchtert, die haben sich nichts mehr getraut. Die haben gesagt, wahrscheinlich sind wir die Nächsten. Wir sind ja die Nachfolger von diesem Aufrührer. Den haben sie hingerichtet wegen Hochverrat. Wahrscheinlich sind wir die Nächsten. Die haben sich versteckt und da war nichts mehr mit Begeisterung. Da war kein Feuer mehr, da war keine Hoffnung mehr, da war gar nichts mehr. Jetzt könntest du sagen, ja, schlimmer hätte es ja gar nicht mehr kommen können. Aber ich habe eine Novelle gelesen von einem dänischen Dichter, von Jens-Peter Jakobsen. Und er schreibt eine Geschichte, wie es eben hätte noch schlimmer kommen können. Er schreibt von einem Bergdorf in Italien, in der Nähe von Ravenna, im Mittelalter. Und er schreibt, illustriert ein bisschen, was hätte bei der Kreuzigung noch schlimmer passieren können und was hätte noch schlimmer laufen können, als das, wie es tatsächlich gelaufen ist. Und so beschreibt er dieses Bergdorf mitten im Mittelalter irgendwo in Italien und in diesem Bergdorf bricht die Pest aus. Und durch die Pest am ersten Tag sind ein paar Leute gestorben und die Leute haben angefangen zu beten und Gott zu suchen. Die Kirchen waren voll, weil sie irgendwie gehofft haben, dass Gott eingreift. Und sie haben ja gewusst, wie das oft passiert, wie es oft sich entwickelt, wenn die Pest in einem Dorf mit drin ist. Und von Tag zu Tag wurden es mehr Tote, von Tag zu Tag mehr Leute gestorben. Die Totenglocken haben bei Tag und Nacht geläutet. Und die Leute haben angefangen, immer mehr zu Gott zu schreien und versucht alles irgendwie, Gott, hol uns hier raus und heile uns und hilf uns. Und alles hat nicht geholfen. Und es ging weiter, die Pest hat gewütet, es sind Dutzende, es sind Hunderte von Leuten gestorben. Und die Leute konnten auch nicht raus aus dem Dorf, weil die paar wenigen, die es versucht haben, weil die Menschen drumherum in den anderen Dörfern, die wussten von der Pest, die haben die verjagt. Wenn da irgendeiner versucht hat, rauszukommen, in einer anderen Stadt Zuflucht zu finden, die wurden gesteinigt, die wurden weggejagt, auf die wurden die Hunde losgelassen, die wollte ja niemand bei sich in der Stadt haben. Vor denen musste man sich schützen. Das heißt, so in diesem Dorf, oben in Italien auf dem Berg, waren diese Leute, sie waren zu Tode geweiht, sie haben um sich rum überall die Sterbenden gesehen, links und rechts nichts anderes außer sterbende Menschen. Und irgendwann kam der Punkt, dass die Leute gesagt haben, hey, das ganze Beten, das ist doch alles sinnlos, das funktioniert nicht, Gott reagiert nicht, Gott hört uns nicht. Die Nächsten haben gesagt, ja, Gott ist tot, könnt ihr sowieso vergessen, hört auf zu beten, wir haben jetzt unseren Spaß, haben die Weinfässer rausgeholt aus den Kneipen, haben sich betrunken, haben alles gegessen, was noch zu essen war, haben gefeiert und gesagt, na komm, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ihr könnt euch vorstellen, in so einer hoffnungslosen Situation, da gab es dann kein Recht und keine Ordnung mehr. So beschreibt es dieser dänische Dichter. Kein Recht, keine Ordnung mehr und auch kein Zucht und keine Anstand mehr. Und Jakobsen schreibt, wenn es eine Sünde gegeben hätte, die noch nicht erfunden worden war, niemals, die hätten sie dort erfunden, in diesem Dorf. Also es war das purste Chaos in diesem Dorf, weil keine Hoffnung mehr da war. Und mitten in diesem ganzen Sterben, in diesem ganzen Leid, kommt irgendwann so ein kleiner Zug mit Mönchen diesen Berg hoch in das Bergdorf. Vorne der Mönche trägt ein großes Kreuz, die alle tragen ihre Kutten. Und von Weitem sehen diese Leute auf dem Dorf, schauen da runter und denken sie, ja, jetzt kommen auch noch die Frommen her. Also die können wir jetzt ja gar nicht mehr brauchen. Wir haben uns schon von Gott verabschiedet, Gott ist sowieso tot und haben sich nur noch lustig gemacht über diese Mönche. Diese Mönche kommen rein in das Dorf, vorne das Kreuz, der leitende Mönch vorne rein und alle machen sich nur lustig und sagen, kommt mit zu uns, sauft mit, es ist alles hoffnungslos, wir sind sowieso bald tot, also hier hat's Wein, komm, feiert mit uns. Und dann ist dieser Zug von Mönchen, ist in die Dorfkapelle reingegangen, in die Kirche und irgendwie, warum auch immer, vielleicht aus Neugier, was hier gerade passiert ist, das halbe Dorf ist mitgegangen in diese Kirche. Und vorne dran steht ein Metzger, der seine Schürze schon umgebunden hat und auch vorne auf der Kanzel ausruft und sagt, wir brauchen kein Gott mehr, wir haben Wein, wir haben Bier, wir haben uns, was wollt ihr jetzt noch hier uns sagen? Und dieser kleine Mönch vorne mit seinem Kreuz, er geht hoch auf den Altar und winkt den Leuten zu und erstmal wird es still in dieser Versammlung. Und dann sagt dieser Mönch in dieser Novelle und sagt, wisst ihr was, damals, ich möchte euch was erzählen, damals, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, als er ans Kreuz gegangen ist, als er gestorben ist, ich möchte euch erzählen, wie das damals lief. Und zwar Jesus, als er das gesehen hat, wie es um ihn rum los war, als er oben am Kreuz hing, um ihn rum nur die ganzen Leute, die ihn verspottet haben, Leute, die sich über ihn lustig machen, hat er sich gedacht, warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum sterbe ich hier für Leute, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben wollen? Die sich sogar im letzten Moment, wenn ich hier zu Tode gefoltert werde, noch über mich lustig machen. Und so hing er da oben am Kreuz und hat sich die Leute angeschaut und hat gesagt, ohne mich. Hab gesagt, ich habe keine Lust mehr, mir ist das alles zu viel. Für die Leute, für den Pöbel soll ich sterben? Die machen sich jetzt noch lustig über mich? Und er reißt die Nägel, so schreibt es Jakobsen, er reißt die Nägel aus dem Kreuz raus, dieses Holzbalken, er spannt sich wie ein Bogen, er springt vom Kreuz runter, schnappt sich sein Gewand von den Soldaten und geht hoch in den Himmel. Und dann war es aus mit der Erlösung, dann gab es keine Hoffnung mehr. Da haben die Leute gesagt, ja, wie war es jetzt mit der Vergebung der Sünden? Jesus hat das Ganze einfach abgebrochen. Er hat es nicht mehr durchgezogen, ihm war das zu viel. Er hat gesagt, mir reicht's. Und wo dann dieser Mönch diese Geschichte erzählt, dort in diesem Bergdorf, schauen die Leute hoch und sagen, wir wollen Jesus wieder am Kreuz. Häng ihn doch wieder ans Kreuz. Es kann doch nicht sein, dass Jesus nicht stirbt für uns. Ich finde es natürlich eine etwas krasse Geschichte, was Jakobsen da schreibt. Aber ich glaube, dass das, was damals hätte passieren können, dass es noch viel schlimmer gewesen wäre. Jesus hätte die Macht gehabt, Jesus hätte die Freiheit gehabt, einfach zu sagen, ich steige jetzt vom Kreuz runter, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist diesen ganzen Weg gegangen für dich und für mich aus Liebe, weil er dich liebt von ganzem Herzen. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Das Kreuz, wo Jesus gestorben ist, er hat es freiwillig gemacht für dich. Aber für die Jünger damals war das schon hoffnungslos genug. Die haben gesehen, eben nicht, dass Jesus das Ganze absagt, dass er diese Rettungsmission einfach absagt, sondern sie haben gesehen, Jesus ist gestorben, unsere Hoffnung ist gestorben, alles ist vorbei. Jahrelang unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und jetzt stirbt er hier am Kreuz. Für die Jünger war erstmal alles vorbei. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine biblische Geschichte, wie denn das Feuer wieder neu entfacht wurde. Das ist die typische Ostergeschichte von den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie mit mir zusammen mal anschauen in Lukas 24. und dort die Verse 17 bis 33. Ich möchte sie einfach mit euch zusammen mal lesen. Es ist die Geschichte von zwei Wanderern, die unterwegs waren, von Jerusalem nach Emmaus, ein kleines Dorf, etwa 11 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Und sie sind unterwegs und sie unterhalten sich über das, was passiert ist, was gerade in Jerusalem passiert ist, was mit Jesus passiert ist. Und hier heißt es in Vers 17, Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist. Was denn, sagte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Jetzt kommt dieser Bericht, wie die Frauen ans Grab gehen, wie sie dann wieder zurückkehren und berichten von dem, was sie gesehen haben. Vers 24. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch so schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden, auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen durch die gesamte Heilige Schrift. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Und sie sagten zueinander, waren wir nicht aufs Äußerste gelangweilt, als wir schon wieder hörten, dass Jesus von den Toten auferstanden sei? Ließ uns diese Osterbotschaft nicht völlig unberührt? Ihr merkt, ich habe den Text hier ein kleines bisschen abgeändert. Aber mal ganz ehrlich, natürlich wird sich jetzt niemand melden hier, wenn ich fragen würde, wem es ähnlich geht. Nach dem Motto, ja, das habe ich doch schon gehört, das weiß ich doch schon. Da ist doch nichts Neues dran. Dass wir eigentlich sagen, eigentlich ist da gar nichts mehr Neues dran für mich. Aber den Jüngern damals, denen ging es anders. Der Originaltext heißt hier an der Stelle, sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unseren Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss. Was war das Geheimnis von den Jüngern, die damals zum ersten Mal Jesus wieder live gesehen haben nach seiner Auferstehung, die ihn zum ersten Mal wieder am Leben gesehen haben, die begeistert waren, die brennend waren, die feurig waren, die leidenschaftlich waren? Was war das Geheimnis? Was hat sie damals so berührt? Ich möchte euch mit euch zusammen die Geschichte noch ein kleines bisschen im Detail anschauen und gucken, was hat denn die Jünger damals so berührt? Am Anfang heißt es ja, dass diese Jünger, dass sie miteinander unterwegs waren, dass sie sich, die haben diskutiert, die haben debattiert, die waren sich selber noch gar nicht einig, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Wahrscheinlich haben sie überlegt, was heißt es denn jetzt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ist jetzt alles vorbei oder ist doch nicht alles vorbei? War alles umsonst? Also eine heiße Diskussion zwischen diesen zwei Jüngern. Und dann Vers 15 heißt, dass Jesus sich ihnen angeschlossen hat. Es war damals relativ üblich, wenn zwei Wanderer oder mehrere Wanderer auf dem gleichen Weg unterwegs waren, in die gleiche Richtung, dann war es ganz normal, dass man sich einfach zusammengeschlossen hat und zusammen diese Reise begannen, auf diese Reise war. Und jetzt ist es ja schon interessant, im Vers 16 heißt es, ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Ja, was ist das jetzt? Irgendwie erkennen sie ihn nicht? Die waren doch 3 Jahre lang mit ihm unterwegs. Warum erkennen sie ihn nicht? Ihre Augen wurden gehalten. Hat der irgendjemand ihnen die Augen zugehalten? Hat es Gott nicht erlaubt? Vielleicht haben sie einfach überhaupt nicht erwartet, Jesus zu sehen. Vielleicht kennst du das, du bist irgendwo unterwegs und triffst einen ganz alten Bekannten und dann dauert es erst mal einen Moment, bis du mal realisierst, hey, der ist ja gerade auch hier. Das rattert erst mal so eine Weile und bis du das mal in deinem Gehirn zusammenkriegst, hey, der ist jetzt gerade hier, die ist jetzt gerade hier. Vielleicht war das mit einem Aspekt. Vielleicht waren sie auch so in ihrer Trauer, in ihrer Depression, in ihrer Hoffnungslosigkeit drin, dass sie überhaupt keine Mut mehr hatten, überhaupt keine Kraft mehr hatten, irgendwie sowas noch zu sehen oder sowas noch zu erwarten. Was sicherlich auch dazu kam, dass Jesus in seiner Form, wie wir es im Neuen Testament auch lesen, dass er irgendwo eine Art von Körper hatte, der zwischen Auferstehung und zwischen Himmelfahrt war. Irgendwie heißt es, er konnte plötzlich verschwinden und plötzlich wieder auftauchen. Also irgendwie muss er wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen haben. Und manche Ausleger sagen, was noch schwer dazukommt, ist, dass die Jünger nach Westen unterwegs waren. Das heißt, sie waren vom Nachmittag bis abends unterwegs, haben Richtung Westen geschaut, also in die Sonne rein, in den Sonnenuntergang rein und waren zusätzlich wahrscheinlich noch geblendet von der Abendsonne. Also irgendwie, warum auch immer, haben sie ihn nicht richtig erkannt. Und so sind sie mit ihm unterwegs, laufen über 11 Kilometer entfernt zum nächsten Dorf. Und Jesus fragt sie, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Worüber habt ihr euch unterhalten? Ganz wörtlich heißt sie im Griechischen, was für Worte habt ihr euch entgegengeworfen? Also es war eine richtig heiße Diskussion und Jesus fragt einfach mal, ja, worum geht's denn in der Diskussion? Und dann erklären die Jünger Jesus, was mit Jesus passiert ist. Hier heißt es in Vers 19, und er sprach zu ihnen, sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Ist ja irgendwie schon ein bisschen rührend, wie die Jünger Jesus von Jesus erzählen. Irgendwie ist es interessant, aber machen wir nicht manchmal genau das Gleiche, dass wir Gott Sachen erzählen, die er eigentlich sehr gut weiß? Vielleicht kennt ihr diese typischen Gebetsfloskeln, wo wir sagen, Herr, du weißt ja, und erzählen dann die Situation, für die wir beten wollen. Und Herr, du weißt es ja viel besser und Herr, du kennst es ja. Und Gott hört trotzdem zu, obwohl er es eigentlich schon weiß. Ich glaube, Jesus ist nicht nur jemand, der einfach nur zuhört, weil er es schon weiß oder weil er halt gut zuhören kann. Ich glaube, Jesus ist auch ein sehr, sehr guter Seelsorger. Jesus kommt nicht gleich mit der fertigen Antwort und sagt, haha, hier bin ich, guckt mal, schaut mich an, sondern er geht in ihre Situation rein, hört ihnen erstmal zu, fragt, wie es ihnen geht, fragt, was mit ihnen passiert ist, obwohl er es vielleicht schon weiß. Wenn du selber in der Seelsorge bist, dann siehst du manchmal am Anfang vom Gespräch schon die Lösung und trotzdem sagst du sie nicht, weil es einfach nicht hilft, weil die Leute selber auch ein bisschen ihre Lösung finden müssen, selber auch erstmal gehört werden wollen. Und ich glaube, den Jüngern hat es auch erstmal unheimlich gut getan, mal sich von der Seele zu reden, was da eigentlich gerade passiert ist. Sie haben gedacht, sie haben da endlich jemand, der keine Ahnung hat, endlich mal jemand Außenstehendes und haben gedacht, da können wir uns mal von der Seele reden, wie es uns gerade eigentlich geht. Und Jesus hört zu, Jesus hat offene Ohren und Jesus geht auf sie ein. Und die Jünger sagen dann, und jetzt ist schon der dritte Tag. Da hätten die Jünger eigentlich sagen können, Mensch, jetzt ist der dritte Tag. Jesus hat gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen. Jetzt ist der dritte Tag, jetzt warten wir noch bis heute Abend. Aber irgendwann im Laufe des Tages muss ja Jesus wieder auftauchen. Das hat er uns versprochen. Tun sie eben nicht. Sie sagen, jetzt ist schon der dritte Tag. Also jetzt ist schon 3 Tage her, jetzt ist es schon 3 Tage tot. Jetzt ist alles vorbei. Das heißt, auch in dem Moment haben sie auch nur vergessen, was Jesus ihnen damals gesagt hat. Die ganzen Versprechungen, die er gemacht hat, die ihnen eigentlich Hoffnung bringen hätte sollen, diese 3 Tage irgendwie zu überstehen, auch das haben sie noch vergessen. Es ist eine seltsame Welt. Jesus ist da, sie sehen ihn nicht. Es ist der dritte Tag, sie freuen sich nicht. Er ist auferstanden und sie merken es nicht. Ich habe ein Zitat hier gefunden von Gerhard Mayer, er ist ein Ausleger und Bibelkommentator und er sagt, die Emmaus-Jünger, also diese Jünger, die hier auf dem Weg nach Emmaus waren, diese Emmaus-Jünger sind der Urtyp gescheiter und frommer Leute, die keine Hoffnung mehr haben. Der Urtyp von gescheiten und frommen Leuten, die keine Hoffnung mehr haben. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir eigentlich, wir sind fromm, wir sind gläubig, seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs, wir sind gescheit, wir wissen ganz viel, aber die Hoffnung fehlt trotzdem. Vielleicht bist du zu lange in einer Situation drin, wo es keine Hoffnung mehr gibt und die Hoffnung ist nicht mehr da. So wie es bei den Jüngern auch war. Sie sind mit Jesus unterwegs und merken gar nicht, dass er bei ihnen ist. Und jetzt kommt einer von den zentralsten Sätzen in dieser ganzen Geschichte, in Vers 24. Und etliche der unsrigen, etlicher von unseren Freunden, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es uns die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Und es ist so paradox, diese ganze Situation. Sie sind gerade mit Jesus unterwegs und sehen ihn nicht und erzählen von anderen Leuten, die ihn auch nicht sehen. Sie waren mit Jesus unterwegs und haben ihn nicht gesehen. Ich glaube, uns geht es doch oft ganz genauso. Du bist jahrelang mit Jesus unterwegs, vielleicht jahrzehntelang mit Jesus schon treu unterwegs und du siehst manchmal gar nicht mehr, was Jesus tut. Und oft siehst du es erst im Nachhinein. Oft sind es schmerzhafte Situationen, durch die wir durchgehen und fragen, Jesus, warum hast du das nicht verhindert? Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Und erst wenn du rückblickst auf das, was passiert ist, vielleicht auf einen Job, den du verloren hast und jetzt einen viel besseren hast, zurückschaust auf eine gescheiterte Beziehung, zurückschaust auf eine schlechte Situation, vielleicht auf einen Zug, den du verpasst hast oder was auch immer. Und erst im Rückblick siehst du, wie Gott dich bewahrt hat. Kennt ihr sowas? Erst wenn du zurückschaust, merkst du, hey, das war ja Gottes Bewahrung drin. Gott hat ja was da drin gemacht. Du warst mit Jesus unterwegs, aber du hast ihn nicht gesehen. So wie die Jünger damals, die waren mit Jesus unterwegs, die haben mit ihm geredet, aber sie haben nicht gesehen und haben ihn nicht wahrgenommen. Manche von euch kennen vielleicht dieses Gedicht, das hängt an manchen Wohnzimmerwänden, dieses Spuren im Sand, wo so ein Mann am Ende seines Lebens, er ist dann mit Jesus im Paradies und schaut zurück auf diesen Lebensweg, mit dem er zusammen unterwegs war mit Jesus, so am Strand, und er sieht so die einzelnen Stationen seines Lebens. Und neben ihm läuft Jesus durch den Sand. Natürlich hinter ihnen sehen sie diese zwei Spuren, wie zwei Männer, er und Jesus zusammen durch den Sand gehen. Und dann sieht er im Rückblick an manchen Stationen seines Lebens, sieht er, wo es ganz schwierig war, sieht er nur eine einzige Spur. Und dann ist er schockiert und sagt, Jesus, wie kann das sein? Du hast mir doch versprochen, dass du immer bei mir bist, dass du mich nie im Stich lässt, dass du mich nie alleine lässt. Und jetzt schaue ich hier zurück auf mein Leben und sehe gerade in aller schwierigsten Situation, da wo es mir richtig dreckig geht, da war nur eine Spur, da hast du mich allein gelassen. Und Jesus dreht sich zu ihm und sagt, ja, ich habe dir versprochen, immer bei dir zu sein. Ich habe dir versprochen, immer für dich da zu sein. Und die Stationen, die Abschnitte auf deinem Lebensweg, wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Da, wo nur eine Spur ist, da habe ich dich getragen. Und ich glaube, uns geht es ganz oft so, und gerade in schwierigen Abschnitten in unserem Leben, wenn es schwierig ist, wenn eins auf dem anderen kommt, was wir nicht wollen, wir sehen gar nicht, wie Jesus uns durchträgt, wie er für uns da ist, wie er an unserer Seite ist, weil wir so fokussiert sind auf die Probleme, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir es gar nicht mehr sehen, wie Jesus uns hilft. Und ich finde es so schön, dass Jesus den Jüngern auch gar keine Vorwürfe macht. Er sagt nicht, hey, seid ihr eigentlich blind, seid ihr bescheuert, guckt mich mal an. Macht er nicht. Er sagt nicht, hey, jetzt wacht doch mal auf, hallo, ich bin's. Nichts in der Art. Er geht mit ihnen, er ist mit ihnen zusammen unterwegs. Was ich so interessant finde, dann, wo sie zusammen Abendessen, wo sie einkehren, wo er noch genötigt wird, mit ihnen Abend zu essen, dann, wo er zusammen mit ihnen das Brot bricht, mit ihm zusammen Abend isst, erkennen sie ihn. Ganz normal im Alltag. Nichts Spektakuläres, kein Wunder, kein Zeichen, keine Stimme vom Himmel, kein Engel. Ganz normal im Alltag. Erkennen sie ihn. Bei den üblichsten Sachen, beim Abendessen, merken sie, hey, das ist Jesus. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das auch lernen, Jesus mehr im Alltag zu sehen. dass wir Jesus nicht nur in unsere fromme Box reinpacken, Sonntagvormittag, Dienstagabend oder wann auch so die Kleingruppen hier stattfinden oder für irgendwelche frommen Sachen, sondern dass wir Jesus im Alltag sehen. Dass wir im Alltag sehen, wie hilft er uns, wie trägt er uns durch, wie führt er uns. Dass wir Jesus mehr wahrnehmen zu lernen im Alltag, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Nicht nur im Spektakulären, nicht nur in dem Außerordentlichen, nicht nur im Frommen, sondern ganz normal im Alltag. Was ich auch interessant finde, Jesus bricht das Brot. Und das Brot zu brechen, das war die Aufgabe vom Gastgeber. Und er war ja bei denen zu Hause. Das heißt, er hätte eigentlich das Brot nicht brechen sollen. Er hätte zuschauen sollen, wie die anderen das Brot brechen, wie die anderen das Essen zubereiten. Aber Jesus wird vom Gast zum Gastgeber. Und vielleicht hast du auch mal dieses Gebet gebetet, sagst, Jesus, komm in mein Leben. Und du denkst, hey, du bist jetzt der Gastgeber für Jesus, weil du bist jetzt ja so großzügig, ihn in dein Herz reinzulassen. Dass er endlich mal ein Plätzchen findet und bei dir zu Hause da jetzt sein darf. Und vielleicht merkst du im Lauf deines Lebens, dass es eigentlich ganz andersrum ist. Dass du nicht erlaubst, Jesus in dein Leben reinzukommen, sondern dass Gott erlaubt, dir in sein Leben reinzukommen, in seine Dimension reinzukommen und eines Tages ins Paradies, in den Himmel zu kommen, dass es eigentlich ganz andersrum ist. Dass du am Anfang vielleicht gedacht hast, Mensch, ich bin so ein toller Kerl, ich kann jetzt so viel vor Gott reißen, ich habe so viel Gaben und ich tue was für ihn. Und nach einer Weile merkst du, hey, eigentlich ist es andersrum. Eigentlich braucht mich Gott gar nicht. Und trotzdem hat er mich erwählt. Und trotzdem kümmert er sich um mich. Und trotzdem ist er für mich da. Und Gott dreht die Rollen um. Und er fängt an, dir zu dienen. Lass uns Jesus einladen in unser Leben, uns auch zu dienen. Nicht zu sagen, Herr, hier bin ich und lass mich was für dich tun, sondern Gott zu sagen, Herr, hier bin ich mit meinem ganzen Leben, mit allem Schrott, mit allem, was ich nicht kann. Und Gott, hilf du mir in diese Situation. Lass uns Gott die Chance geben, auch uns zu dienen, zum Gastgeber zu werden, für uns da zu sein. Jetzt in einem kleinen Nebensatz kommt dann diese ganze Veränderung von der Perspektive. Hier in einem Nebensatz ganz nebendran heißt es, die Jünger erkannten ihn beim Brotbrechen. Wie? Sie erkannten ihn beim Brotbrechen? Darauf haben sie doch gewartet. Das war so ganz beiläufig irgendwie passiert das. Ganz beiläufig sehen sie, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Ganz beiläufig, ganz nebenbei. Aber das ist der zentrale Punkt, wo sich alles verändert. Wo sie erkennen, Jesus ist auferstanden und sie wollen sich gerade richtig freuen und ihn begrüßen und er ist weg. Schon ein bisschen fies von Jesus, aber der Punkt, der hat alles verändert. Und dann schauen sich diese Jünger an und dann kommt nochmal dieser zentrale Satz, den ich nochmal vorlesen will aus Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und brennend, dass das Herz brannte, das hat am Anfang noch gar nichts groß mit Aktivität zu tun. Wir sind ja manchmal versucht zu sagen, wenn jemand vor Jesus brennt, ach, das sind so die aktiven Leute, so die Straßenevangelisten, die ständig irgendwie Leute von Jesus erzählen oder irgendwas tun, das sind brennende Leute. Ich glaube, da haben wir manchmal so eine Wahrnehmung, dass wir sagen, brennen, das muss gleich was Aktives sein, da muss gleich jemand was tun. Und ich habe hier ein Zitat von Richard Foster, und er hat ein spannendes Buch geschrieben und hat so die ganze christliche Welt ein bisschen versucht zu zerlegen und anzuschauen, wo sind die Stärken von verschiedenen christlichen Strömungen. Und jede Strömung, egal ob es jetzt die Landeskirche ist oder die evangelikale Welt oder so diese Wüstenväter, die in die Wüste gehen und beten und so, jede Strömung hat so ihre Stärke und so ein bisschen auch ihre Schwäche. Und ich bin seit 20 Jahren in der pfingstlich-charismatischen Welt unterwegs, deshalb darf ich sowas vielleicht auch sagen. Und er schreibt, Richard Foster, er schreibt erstmal über die Bewegung der Heiligung, wo es ganz viel darum geht, um das Sein, wer bin ich, die Sünde aus meinem Leben rauszuräumen, Gott näher zu kommen. Er schreibt, während es bei der Tradition der Heiligung um das Sein geht, konzentriert sich die charismatische Tradition auf das Tun. Und es ist natürlich eine große Stärke, das Tun. Deshalb wächst wahrscheinlich die pfingstlich-charismatische Kirche auch am stärksten weltweit, weil sie was tut, weil sie vorangeht, weil sie sich eben nicht nur zurücklehnt und nichts tut. Diese ganz, ganz große Stärke mit der kleinen Schwäche, die es mit sich bringt, dass wir immer gleich denken, es geht ums Tun. Wenn jemand brennt vor Jesus, dann muss er was tun. Wenn er jemand begeistert ist vor Jesus, dann muss er was machen. Dann muss er gleich losgehen und irgendwie aktiv sein und sich am besten zu Tode arbeiten für Jesus. Wenn wir was tun, da sind wir so geprägt, das ist unsere große Stärke, mit der kleinen Schwäche, dass wir uns manchmal zu wenig um das Sein kümmern. Zu wenig darum kümmern, wer ist Jesus eigentlich für mich ganz allein, für mich privat, für mich, wenn ich in meinem kleinen Kämmerchen bin. Diese wichtige Zeit mir zu nehmen und zu sagen, da fängt alles an, mit dieser Gemeinschaft mit Jesus. Mit den Jüngern fing es auch so an. Sie waren einfach mit Jesus unterwegs. Sie haben nichts für ihn getan. Sie haben sich dienen lassen. Jesus hat ihnen die Heilige Schrift erklärt. Sie haben die Bibel gelesen, wenn man so will. Und das war der Punkt, wo die Bibel sagt, dass ihr Herz gebrannt hat. Ich würde mir wünschen, dass wir uns die Jünger da zum Beispiel nehmen und sagen, wir lassen Jesus wieder ganz neu uns dienen. Wir lassen Jesus wieder ganz neu an unser Herz ran und lassen zu, dass er unser Herz wieder zum Brennen bringt, dass er wieder neue Begeisterung, neue Leidenschaft bringt. Und das muss nicht sofort in irgendwas resultieren. Ich glaube, das kann es. Und ich glaube, wenn wir im evangelistischen Dienst unterwegs sind, ist es die Grundlage von allem. Ohne die Begeisterung für Jesus, ohne die Leidenschaft für ihn, ohne die Liebe zu Gott, ist alles andere nur Pflichterfüllung und langweilig. Dann kannst du alles andere vergessen. Das ist die absolute Grundlage. Davon bin ich tief überzeugt, dass dieses Brennen in unserem Herzen, daraus darf alles andere fließen. Darauf darf auch mal Aktivität rauskommen. Darauf darf es auch rauskommen, dass ich dann mal rausgehe und evangelisiere oder anderen Menschen von Jesus erzähle. Aber das ist die absolute Grundlage. Ich möchte euch heute zusammen einladen, uns wieder neu vor Augen zu malen, dass Jesus da ist, auch wenn wir es nicht sehen. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Aber vielleicht hast du Jesus auch aus den Augen verloren, wo du gerade durchgehst und du siehst ihn gar nicht mehr. Ich möchte euch einladen, in dem Bewusstsein zu leben, dass er ganz nahe ist, dass er unser Gastgeber ist, dass er dir dienen möchte. Und ich möchte dich einladen, dich auch wieder darauf einzulassen, dass Jesus wieder so ein neues Brennen, neue Begeisterung in dein Herz reinbringt. Eine neue Leidenschaft für Jesus. Und es passiert oft einfach darin, dadurch auch, natürlich kann man mit einem Gebet, das kann so ein Startpunkt auch sein, dass Gott so ein Feuer wieder zum Brennen bringt. Aber ich glaube, das muss in unseren Alltag resultieren. Das muss in den Alltag rein, dass ich sage, ich nehme mir diese Zeit, ich lasse Jesus dienen an meinem Herzen, ich lasse ihn da rein und ich gebe ihm die Chance, dieses Feuer am Brennen zu halten. Im 3. Mose heißt es in einer letzten Bibelstelle hier, aber das Feuer auf dem Altar soll immer am Brennen gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und Gott selber hat dieses Feuer auf dem Altar damals zum Brennen gebracht. Aber die Priester haben die Aufgabe gehabt, es am Brennen zu halten. Das war eine Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung, die jeder Einzelne von uns hat. Du kannst sagen, okay, ich glaube das mit der Auferstehung und ich glaube das und ich bin begeistert und ich bin ergriffen davon, was Jesus für mich getan hat. Aber es muss ich in einem Alltag zeigen, ob du dir Zeit dafür nimmst, nicht was für Jesus zu tun, sondern ihn dienen zu lassen. In der Gemeinschaft mit ihm, im Gebet, in der Zeit, wo du dir einfach nimmst, mit Jesus zusammen zu sein. Im Lobpreis, im Gebet. Und ich glaube, der Faktor Zeit ist das Allerwichtigste an der Stelle. Das hört man nicht gern in unserer Gesellschaft heutzutage, weil jeder will ja überall Zeit sparen und überall keine Zeit haben. Ich glaube, das ist einfach so essentiell, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir auch meine Zeit. Und ich gebe dir diese Zeit, dass du mir dienen kannst, dass du mir begegnen kannst. Ich weiß nicht, wie ihr das hier normal macht. Vielleicht haben wir noch ein Lobpreisteam. Ich möchte einfach noch mit euch zusammen noch beten. Vielleicht haben wir ein bisschen ruhige Musik hier im Hintergrund. Vielleicht jemand am Piano. Ich möchte mit euch zusammen beten. Vielleicht lasst uns doch einfach mal alle zusammen aufstehen. Ich möchte beten, dass wir das, was die Jünger erlebt haben, dieses neue Feuer und diese neue Begeisterung, dass es auch in unserem Leben wieder ganz neu zum Zug kommt. Dass wenn wir von der Auferstehung hören, dass wir sagen, ja, von diesem Jesus, von dem bin ich begeistert, von dem bin ich bewegt, der hat was getan in meinem Herzen. Ich bin dankbar, dass er für mich gestorben ist. Und so möchte ich einfach mit euch allen zusammen beten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne in das Gebet mit einklinken und auch selber für euch beten und sagen, Jesus, ich möchte wieder diese neue Leidenschaft. Ich möchte wieder diese Jünger. Ich möchte dich wieder wahrnehmen im Alltag. Ich möchte dich wieder sehen in der Situation, wo ich gerade drin bin. Auch wenn ich dich gerade nicht fühle, auch wenn ich dich gerade nicht wahrnehme, aber ich möchte dich wieder neu sehen. Ich möchte meine Augen auch wegrichten von der Situation, wo ich gerade drin bin und auf dich schauen. Und ich möchte dich sehen in der Situation, wo ich gerade drin bin. Und Jesus, ich erlaube dir in dieser Situation, wo es mir gerade auch schlecht geht, ich erlaube dir, mir zu dienen. Ich erlaube dir, an meinem Herzen zu arbeiten, dort reinzukommen. Und ich gebe dir die Zeit dafür, um dir zu begegnen. Und Jesus, so bete ich für jeden Einzelnen für uns, dass wir dich wieder sehen, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit, dass wir dich sehen, nicht nur in deiner Herrlichkeit, sondern auch im Alltag. Da, wo wir vielleicht dich schon nicht mehr sehen, wo wir dich aus den Augen verloren haben, wo wir gar nicht mehr wahrnehmen, was du für uns tust, möchte ich dich bitten, dass du uns die Augen wieder öffnest, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dich sehen, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass du da bist, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns ganz neu wieder so eine Leidenschaft schenkst für dich, eine Begeisterung von dir, Begeisterung von der Tatsache, dass du gestorben bist für uns, dass du auferstanden bist und dass du heute lebst. Herr, ich bitte dich, dass du dieses Feuer in unseren Herzen, dass du es wieder neu zum Brennen bringst, dass du neue Leidenschaft und neue Begeisterung schenkst. Nicht um irgendwas für dein Königreich zu tun, sondern für dich. Dass wir dich neu lieben lernen, dass wir dich wieder neu in das Zentrum unseres Lebens reinbringen, dass wir dir die Möglichkeit geben, unser Herz wieder zum Brennen zu bringen. Herr, ich bitte dich, dass du Herzen neu anzündest, dass da, wo das Feuer ausgegangen ist, dort, wo auch Sachen irgendwie in die Quere gekommen sind, wo vielleicht auch Sünde reingekommen ist, die das Feuer irgendwie gelöscht hat, dieses Feuer ausgelöscht hat. Da bitte ich dich, dass du Sünde vergibst, dass du sie wegnimmst, dass du uns hilfst, auch aus Gewohnheiten und Dingen rauszukommen, auch aus Sünde rauszukommen, die uns davon abhält, wirklich ein begeistertes Leben mit dir zusammenzuführen. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst von allem, was uns abhält, wirklich dir leidenschaftlich nachzufolgen. Herr, bring du unser Herz wieder ganz neu zum Brennen. Sodass jeder von uns sagen kann, brennt es nicht in unserem Herz? Ist da nicht ein Feuer? Ist da nicht eine Begeisterung? Herr, lass uns brennen für dich. Lass uns begeistert sein von dir. Und während wir so zusammen stehen und auch vor Gott stehen, möchte ich fragen, vielleicht sind heute Morgen auch Menschen hier, die sagen, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe noch nie irgendwie so eine Begeisterung für Jesus erlebt. Ich kenne das nur so als religiöses Getue. Ich habe das noch nie real in meinem Leben gesehen. Ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Dann möchte ich auch Ihnen heute Morgen und dir heute Morgen die Chance geben zu sagen, ja, ich lade Jesus ein in mein Leben. Ich lade ihn ein und ich will ihm nachfolgen. Ich möchte es auch erleben, was diese Jünger damals erlebt haben, nämlich, dass Jesus in meinen Alltag reinkommt, dass er mit mir zusammen im Alltag unterwegs ist. Wenn du das bist oder wenn sie das sind, vielleicht können sie einfach mal kurz die Hand heben. Ich möchte gern für sie beten. Wenn es hier jemand gibt, danke, ich sehe die Hand. Gibt es vielleicht noch mehr, die das mit uns zusammen beten wollen? Ich möchte sie einfach einladen, ein kleines Gebet auch mit mir zusammen zu sprechen. Und Jesus einzuladen in unser Leben. Das Gebet, das ist nichts Magisches, das ist irgendwie nichts, wo es genau auf den Wortlaut ankommt, aber ich möchte trotzdem kurz sagen, was ich mit Ihnen zusammen beten möchte. Und das ist ein Gebet, wo ich einfach sage, Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben, wo wir ihn einladen, wo wir ihn auch um Vergebung bitten, dafür, dass wir ohne ihn gelebt haben, um Vergebung bitten für unsere Schuld und ihn einladen, unser Leben in seine Hand zu nehmen. Darum geht es in dem Gebet, damit sie ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Niemand kann in den Himmel gekidnappt werden. Ich könnte jetzt irgendein Gebet mit ihnen schnell beten, wo sie nicht wissen, was passiert. Aber ich möchte, dass sie diesen Schritt, dass sie ihn bewusst tun, dass sie ihn freiwillig tun. Und vielleicht haben sie ihre Hand auch nicht gehoben. Und ich lade sie trotzdem ein, einfach mit mir zu beten. Beten heißt nichts anderes als reden mit Gott. Das ist Gebet. Wir wollen Gott einfach eine Antwort geben und zu sagen, Jesus, ich glaube es, dass du gestorben bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und wenn du das mitbeten willst, Wenn Sie das mitbeten wollen, dann lade ich das einfach ein. Lade ich euch jetzt ein, einfach Satz für Satz dieses Gebet mit mir zu beten. Ich bete es einfach vor und Sie können es dann laut nachbeten. Sie können es auch leise in Ihrem Herzen nachbeten. Hier wird niemand zu irgendwas gezwungen. Ich möchte Sie einfach diese Einladung, ich möchte Sie aussprechen und möchte sagen, du kannst es gerne mit mir zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du heute lebst. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Gott. Amen. Und wenn Sie das Gebet gebetet haben, Sie können gerne auch nach dem Gottesdienst auch auf uns zukommen. Sie können gerne auf mich zukommen. Wir haben auch nachher Gebetsteam hin. Ein paar von der Gemeindeleitung, ein paar Leiter, Mitarbeiter sind hier. Kommen Sie dann einfach nach dem Gottesdienst noch auf uns zu. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Und nun geht's weiter mit Aaron.